Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Andreas, da sind wir jetzt wieder, hier live vom Fundraising-Kongress in Berlin. Und es ist uns tatsächlich gelungen, einen der Stars der Veranstaltung und natürlich auch einen zweiten Star noch hier vor die Podcast-Mikrofone zu bekommen. Magst du mal verraten, wen wir hier haben?
Ja, wir haben Kevin und Wiebke von der Finanzwende hier. Und das finde ich total spannend, weil du weißt ja, Jörg, ich komme aus der Finanzwirtschaft. Ich war mal bei einer unwichtigen kleinen Bank, der HSH Nordbank. Und finde es spannend, dass es tatsächlich die beiden Gäste, die wir heute hier haben mit dem Thema Finanzwende, nochmal einen anderen Blick auf das Thema Finanzwelt werfen. So habe ich zumindest Kevin verstanden.
Ja, herzlich willkommen, Kevin Kühnert. Herzlich willkommen, Wiebke Joanning. Da ich bei diesem nicht ganz unwichtigen Blatt mit den vier Buchstaben war früher mal und es war nicht die Zeit, muss ich für Gemeinschaftsorganisationen immer dazu sagen. Kevin, mal eben die Frage. Das Letzte, was ich von dir im Kopf hatte, war Rückzug aus der Bundespolitik, dann, glaube ich, eine Alpenüberquerung oder zumindest eine Wanderung in die Richtung. Und jetzt seid ihr beide quasi von Finanzwende und du bist Bereichsleiter Steuern, Verteilung und Lobbyismus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Magst du uns mal kurz beschreiben, was das ist?
Genau, das ist der knackige Titel. Vielleicht muss man zuerst nochmal sagen, was Finanzwende ist, weil auch wenn uns immer mehr Leute kennen, kennen uns sicherlich noch nicht alle. Finanzwende ist eine Organisation, die vor 8 Jahren gegründet wurde von Gerhard Schick, einem früheren Bundestagsabgeordneten der Grünen, einem Finanzpolitiker, der nach vielen Jahren im Bundestag und nach der Bearbeitung dort von Finanz- und Wirtschaftskrise, Bankenkrise den Eindruck hatte, er kommt dort nicht so weit, wie er inhaltlich müsste. Und vor allem hatte er aus der praktischen Arbeit den Eindruck, dass bei allem, was er politisch zu bearbeiten hatte, die Banken- und Versicherungslobby immer schon da war, personenstark und finanzstark. Und auf der anderen Seite stand dem aber niemand gegenüber und hat andere Perspektiven eingebracht. Und dann hat er etwas sehr Kluges gemacht und gesagt, wenn es das noch nicht gibt, dann muss es wohl jemand gründen und man sollte nie auf andere warten, sondern es selber machen. Also hat er Finanzwende gegründet und Finanzwende ist stark gewachsen. Also wir kommen eben von damals aus dem Bereich Banken, Regulierung, Finanzmärkte und so weiter, machen aber mittlerweile auch Sustainable Finance, machen Verbraucherschutz und mit mir jetzt eben mittlerweile auch Steuern und Verteilungsfragen.
Okay, bevor wir dazu kommen, Wiebke, du bist auch bei Finanzwende. Du beschaffst das Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Und gelernt habe ich, dass ihr nicht gemeinnützig seid. Ist das richtig?
Genau, also ich bin für den Bereich Großspenden zuständig bei Finanzwende. Und Finanzwende hat 2021 selbst die Gemeinnützigkeit abgegeben. Und zwar, weil auf eine Art auch absehbar war, dass wir, wie viele andere Organisationen, da Probleme kriegen können, weil eben Finanzstabilität zum Beispiel kein Punkt in der Abgabenordnung ist, der als gemeinnützig befördert wird. Und dann war der Gedanke, okay, wir wollen nicht mit einem Damoklesschwert über uns darauf warten, dass das Finanzamt an uns herantritt, sondern wir wollen politisch unabhängig agieren können und deswegen geben wir das jetzt ab, kommunizieren das gegenüber unseren Spenderinnen und Spendern und sind dann frei in dem, was wir tun und überzeugend und können Position beziehen.
Und jetzt habt ihr euch irgendwie Kevin Kühnert geangelt. Wie ist das gekommen? Habt ihr euch auf der Alpenwanderung kennengelernt oder wie?
Also wie war da ich bin nicht im Personalbereich und habe Kevin Kühnert nicht geangelt. Ich glaube, Kevin Kühnert hat sich selbst entschieden und kann es wahrscheinlich am besten selber erzählen.
Entschieden habe ich es natürlich selber, hast du recht. Geangelt, wenn wir im Bild bleiben wollen, hat Gerhard Schick als Gründer selbst. Also aus Finanzwende heraus kam die Entscheidung, diesen Arbeitsbereich, den ich jetzt leite, gründen zu wollen und dann natürlich auch mit einer Leitung zu versehen. Und Gerhard Schick ist dann auf mich einfach zugekommen, hat mir eine Nachricht geschickt und hat gesagt, du, vielleicht ist das ein abwegiger Gedanke, aber ich fände es blöd, nicht wenigstens mal gefragt zu haben. Könntest du es dir vorstellen? Und es traf mich halt in einem Moment im Herbst 2025, wo ich eben gerade mich sortiert hatte und überlegt hatte, wo soll es weitergehen, was soll Inhalt der nächsten beruflichen Etappe auch sein, wie stelle ich mir Wirksamkeit vor. Und ich bin dann da sehr ich bin ein ziemlicher Bauchgefühlsmensch. Das war sofort das Gefühl da, das passt genau in das rein, was ich mir überlegt hatte, wo und wie ich gerne wirksam werden würde. Und dann ging es auch eigentlich ganz schnell.
Du hast eben ein Beispiel gegeben für deinen Bereich. Es geht um das Thema Erbschaftssteuer beispielsweise. Ja. Was genau ist deine Aufgabe?
Genau, also wir sind ja keine Partei. Wir arbeiten nicht zu allem Möglichen, eben, was mit Finanzen zu tun hat, sondern wir entscheiden sehr bewusst, wo wir reingehen. Es sind natürlich Gerechtigkeitsfragen, solche, wo wir auch viele Menschen hinter uns haben. Also wir versuchen jetzt nicht eine Stimmung grundsätzlich zu drehen in der Gesellschaft, sondern wir greifen Stimmungen auf, die schon da sind. Mhm. Das heißt im Bereich Erbschaftssteuer, dass kontinuierlich seit vielen Jahren viele Menschen sagen, die allergrößten Vermögen und damit auch die Weitergabe der allergrößten Vermögen, sei es über Erbschaft oder über Schenkung, das ist etwas, da sehen wir ein Gerechtigkeitsdefizit und das kann man eben auch im Gesetz festmachen. Es gibt diese wunderschöne, also schön ist nur das Wort, Verschonungsbedarfsprüfung in Deutschland, also heißt praktisch eine Sonderregel für Menschen, die Unternehmensanteile ab 26 Millionen Euro wert aufwärts erben. Die können weitgehend steuerfrei aus der ganzen Nummer rauskommen. Das empört viele Leute, weil sie sagen, das kann ich als Otto-Normalverbraucher alles nicht. Und da setzen wir genau an und sagen, wir wollen, dass diese Sonderausnahmen für Milliardäre in der Erbschaftssteuer, dass die nicht mehr fortbestehen.
Mhm. Aber angenommen, ihr würdet das jetzt erreichen, dann habt ihr das erreicht. Das bringt aber Finanzwende jetzt nicht direkt was. Oder habt ihr so eine Liste, wo ihr sagt, wir haken jetzt die verschiedenen Forderungen ab und das ist eine große Forderung? Oder ist das was, wo du sagst, das habe ich mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, das hat mich immer schon geärgert?
Ich finde, da liegt jetzt eine super wichtige Frage danach drin, woran bemisst man eigentlich bei Organisationen die Wirksamkeit? Weil klar, in einem ökonomischen Sinn haben wir erst, also wir profitieren ja nicht finanziell davon. Ne? Wir sind eine Interessenvertretung und leben davon, dass Leute unsere Arbeit gut finden und die unterstützen wollen. Aber natürlich kann ich sagen, wenn ich in einem bestimmten Themenfeld nachweisen kann, dass wir was Entscheidendes beigetragen haben dazu, dass eine Veränderung stattgefunden hat, dann stärkt das unsere Glaubwürdigkeit und das Zutrauen in uns, dass wir was schaffen können. Und macht es wahrscheinlicher, dass Menschen uns in anderen Auseinandersetzungen, gibt ja genug, die noch zu führen wären, auch danach, dass die uns darin unterstützen. Ne? Weil wenn ich jetzt privat wen unterstützen soll, gucke ich mir natürlich auch an, ist das eine schlagkräftige Organisation? Verstehen die ihr Handwerk? Haben die schon mal was geschafft? Oder machen die seit 10 Jahren nur Plakate, aber haben noch nie jemanden davon überzeugt, die Forderungen umzusetzen? Und insofern Erfolge helfen, unser Standing zu verbessern.
Das ist das, was wir Impact nennen, ne, Andreas?
Ja, tatsächlich. Und ich finde spannend, Wiebke hat es ja gesagt, nicht gemeinnützig zu sein und trotzdem Spender, Förderer, Mitglieder zu haben. Ist das diese Freiheit, die du im Fundraising hast, zu sagen, hey, wir sind nicht gemeinnützig und das hat einen Vorteil, wir sind gesellschaftlich relevant, aber nicht in der Abgabenordnung? Oder wie überzeugst du Gebende, die eigentlich dann nach einer Zuwendungsbescheinigung fragen?
Also ich war 2021 noch nicht bei Finanzwende. Ich weiß, dass dieser Schritt große Sorge ausgelöst hat bei allen, die damals dort gearbeitet und verantwortlich waren. Und dass die Befürchtung natürlich war, jetzt, wo das nicht mehr spendenwirksam möglich ist, verlieren wir Spenderinnen und Spender. Das ist einfach ein krasser Nachteil, den kann man nicht wegdiskutieren. Die Erfahrung war dann, nein, es hat eher eine Solidarisierung stattgefunden. Leute sind geblieben. Es gelingt uns ja auch mit dem Zugang von Anne Brohilker und Kevin Kühnert kommen neue Leute zu uns und die gucken nicht als erstes, kriege ich eine Spendenbescheinigung, sondern finden, ist die Arbeit, die diese Organisation macht, wichtig. Und das merken wir schon. Auf der anderen Seite, gerade bei Großspenden, ist es natürlich ein Faktor, das hat ja heute in einem Panel auch Nathalie Krieg von Campact beschrieben, wird sowas wie Schenkungssteuer fällig. Ja, das ist ein krasser Nachteil, den man nicht wegdiskutieren kann, dass eine Organisation, die nicht mehr gemeinnützig ist, dann 30% Schenkungssteuer über alle Summen über 20.000 Euro abgeben muss. Und das würde ich sagen, damit müssen wir arbeiten und da müssen wir einen Umgang mit finden und Leute überzeugen. Aber wenn die Arbeit gut ist, ist das nicht der erste Punkt, der Menschen bewegt, sondern immer noch der Sinn und Zweck. Ich wollte noch mal einen Punkt ergänzen zu dieser Frage der Wirksamkeit. Also weil man kann natürlich jetzt beim Thema Erbschaftssteuer sagen, sind wir wirksam, wenn wir wirklich als Finanzwende es schaffen, dass diese Privilegien fallen. Ich würde ja sagen, also ich bin zur Finanzwende gekommen, weil mich auch das Thema Erbschaftssteuer und Steuergerechtigkeit umgetrieben hat und ich das großartig fand, dass Finanzwende eine der wenigen Organisationen waren, die vor einigen Jahren in dieses Thema überhaupt reingegangen sind. Weil viele NGOs haben gesehen, ja, das ist eine Ungerechtigkeit. aber da gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen. Die Umfragen bei Erbschaften sind irgendwie relativ eindeutig, das interessiert keinen. Und ich würde sagen, ein Verdienst und eine Wirkung von Finanzwende ist auch, zusammen mit anderen, überhaupt das Thema auf die Agenda zu setzen und zu sagen, guckt dahin, guckt euch das an, welche Lobby für welche Klientel hier eigentlich Politik betreibt und wir halten dagegen und bringen andere Informationen an die Öffentlichkeit. Also das wollte ich nochmal zum Thema Wirkung ergänzen.
Ist das, Kevin, auch, du hast da eben im Panel, in der Podiumsdiskussion drüber gesprochen, hat das auch mit einer, wie soll ich das sagen, einer Awareness-Steuerung, mit einer Aufmerksamkeit, die du natürlich auch mitbringst, zu tun, dass man sagt, okay, wir leuchten jetzt mal auf dieses Thema, das hat vorher kein Schwein interessiert oder da hatte zumindest keiner wirklich einen Hebel, jetzt haben wir einen und der heißt Kevin Kühnert?
Also es wäre gelogen zu sagen, dass wir den Faktor natürlich nicht nutzen. Ich bin der Überzeugung, Finanzwende würde auch dann ein wichtiges Thema bearbeiten, wenn jetzt Anne Brohr-Hilker und ich nicht da wären. Aber es schadet logischerweise nichts, wenn Aufmerksamkeit da ist und wenn wir unsere Themen in Räume tragen können, in die die Organisation aus sich selbst heraus sonst nicht reinkäme. Ich bin einfach, also die Talkshow-Redaktion des Landes kennen mich aus der Politikzeit und fragen weiter an. Und ich muss da nicht hingehen, aber wenn wir was dafür kriegen, und kriegen heißt in dem Fall Sendezeit vor Millionen Menschen, um auch über unser Thema sprechen zu können, dann finde ich, ist das ein fairer Deal und dann nutze ich den natürlich gerne, um unsere Sache voranzutreiben und ja, Aufmerksamkeit auf vergleichsweise sperrige Themen zu setzen, dann machen wir uns nichts vor, also gegen den Hunger in der Welt oder für Tierschutz einzutreten, setzt intuitiv weniger tiefe Befassung mit dem Thema voraus. Dazu können aber Menschen sehr schnell eine Haltung
entwickeln. Auch eine Emotionalität. Ne?
Genau. Ich würde sagen, eigentlich zu Verteilungsfragen kann man vom Grundsatz her auch relativ schnell eine Haltung entwickeln. Viele schrecken aber erstmal zurück und sagen, oh, da weiß ich nicht genug drüber. Und meine Kollegin Anne Brohr-Hilker sagt dann immer zu Recht, also bei der Bewertung des Dieselskandals und der Rolle von großen Automobilkonzernen dabei musstet ihr euch auch nicht darüber informieren lassen, wie es auf dem Prüfstand genau abgelaufen ist. Ihr habt aber schnell verstanden, es ist ein großer Betrug gewesen zu eurem Nachteil und dann habt ihr euch eine Meinung.
Ja, und das ist, finde ich, ja sehr, sehr pragmatisch, wie ihr da vorgeht. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch sehr mutig, so ein kapitalistisches Thema wie Finanzmärkte in die Gemeinnützigkeit, in das Gemeinwohl zu übertragen, weil das ist ja diese andere Welt, ne? Diese Finanzwelt, wo ja auch alle sagen, wir müssen uns privat an den Aktienmärkten unsere Rente verdienen, wir müssen viel mehr in die Finanzmärkte hinein und wir verstehen alle mittlerweile, das gehört wohl zum Kapitalismus dazu, dass jetzt mit Finanzwende jemand da ist, so habe ich euch verstanden, der sagt, stopp, guckt euch doch mal im Detail an, was da wirklich passiert und wer die Nutznießer sind. Ist das auch einer der Gründe, warum du, Wiebke, da arbeitest, wo du arbeitest?
Also ja, es ist auch ein Grund, dass es einfach um sehr viel Geld geht und um ein Thema, das nicht von vielen anderen NGOs bespielt wird, weil es eben komplex ist, weil viele davor zurückschrecken, weil Dinge auch, finde ich, künstlich kompliziert gemacht werden. Also man kann das Beispiel Cum-Ex wählen, wo, glaube ich, ganz viele sofort sagen, oh, ganz kompliziert. Ich glaube, da kann ich gar nichts zu sagen. Und da ist genau der Punkt, wo ich bei dir anknüpfen würde, Kevin, dass man muss auch nicht Cum-Ex Text-Trades im Detail verstehen, um zu wissen, dass man eine Steuer, die man nicht gezahlt hat, sich nicht zurückerstatten lassen kann.
Das wollte ich gerade sagen, wie genau. Das ist doch nicht komplex.
Naja, genau, aber trotzdem ist es der Branche gelungen, auch über Jahre hinweg, also das ist ja jetzt nicht irgendwas, was in den letzten 3 Jahren stattgefunden hat, sondern das geht seit 20 Jahren so, gibt es eine Propaganda, die sagt, das waren Gesetzeslücken, das war gar nicht richtig illegal, also es ist auch wirklich eine konzertierte Aktion der Finanzindustrie, die Gutachten beauftragt, die Wissenschaftler beauftragt hat, um genau das zu behaupten. Und das verfängt in der Öffentlichkeit mit den entsprechenden Medien.
Aber das ist doch die falsche Perspektive. Also genau. Wir dürfen doch nicht alles machen, was irgendwie legal ist. Wir müssen doch auch überlegen, was moral ist.
Genau, der Knackpunkt ist, es war noch nicht mal legal.
Aber wenn man das so verkauft bekam, dann muss ich mir ja trotzdem die Frage stellen, ist es moralisch richtig und anständig? Und diese Anständigkeitsfrage, die fand ich an der Stelle so erschütternd. Und wir haben ja gerade in Hamburg so einige Cum-Ex-Skandale hinter uns. Und dass diese Frage nach der Anständigkeit überhaupt gar keine Rolle spielte, sondern nur, wie du schon gesagt hast, ist das denn, gibt's da so ein Schlupfloch, wo ich durchrutschen kann? Das kann ja nicht die Diskussion beherrschen.
Genau, also um es nochmal ganz klar hier zu sagen, Cum-Ex und Cum-Cum war immer illegal. Das andere ist nur Propaganda, die ich wiedergegeben habe. Aber ja, deswegen braucht
Lobbyismus.
Es braucht eben die Gegenmacht und die Gegenkraft von Finanzwende, um das klar zu sagen und das auch in die Diskussionen einzuspeisen. Und ich wollte eigentlich an den Punkt ansetzen, warum bin ich bei Finanzwende, weil es eben auch, wie im Fall von Cum-Ex oder Cum-Cum, um knapp 30 Milliarden, das sind 30.000 Millionen Euro Steuergelder geht, die uns allen flöten gehen und wo ich schon auch noch die Empörung, gerade wenn es um diese riesige Summe geht, vermisse. Und da finde ich, braucht es Organisationen, die da reingehen und sagen, hey Leute, haben wir wirklich ein Problem mit Bürgergeldempfängern oder haben wir nicht vielleicht auch ein Problem mit sehr Vermögenden, die ihren Teil nicht zahlen?
Nun ist das ja ein Thema, Kevin, du hast es gesagt, das ist politisch nicht unumstritten. Also deine Partei, ehemalige wie auch immer, und andere ringen darum. Gibt es denn Stimmen von deinen alten Kollegen, die sagen, oh Mensch, Kevin, hättest nicht lieber irgendwie ein Thema mit Frieden und Kindern nehmen können? Jetzt haben wir auch noch den Kevin Kühnert am Hals bei dieser Diskussion, die man ja sehr zäh führt und die eigentlich bis jetzt ja gar nicht richtig in der Öffentlichkeit war. Oder wenn, dann immer mit so Totschlagsargumenten, ne?
Ich würde jetzt mal vermuten, in meinem alten Arbeitsumfeld gibt es eher Wohlwollen für das, was ich, okay, was ich jetzt mache. Aber übrigens auch in anderen Kreisen. Also ich habe auch viele konservative ehemalige Kollegen seitdem gesprochen, die sich durchaus gefreut haben, weil es ja eben überwiegend bei uns Themen sind, die wir aktiv bearbeiten, die nicht einem kleinen politischen Milieu zuzuschreiben sind, sondern die von vielen geteilt werden. Deswegen fand ich auch den Begriff mit dem Anstand gerade so gut. Denn wenn man aus einer Anstandsperspektive rangeht, dann ist erstmal gar nicht wichtig bei vielen Finanzmarkt- und Steuerfragen, ob man aus einer linken oder konservativen Perspektive drauf guckt. Sprich, ob man zum Beispiel zum Ziel hat, dass der Staat eine größere Rolle spielen soll bei öffentlichen Aufgaben oder nicht. Es geht nämlich erstmal um was ganz anderes. Es geht darum, sollen Regeln für alle gleichermaßen gelten oder soll es Schwellen geben, ab dem manche ein bisschen gleicher sind als andere. Das ist erstmal eine Grundhaltungsfrage als Staatsbürger gegenüber dem Staat, in dem ich bin und unter dessen Verfassung ich gerne gleichberechtigt mit anderen leben möchte. Und deswegen, ja, ist eben selbst sowas wie diese Erbschaftssteuerkampagne, wir haben keine Probleme, Unternehmerinnen und Unternehmer zu finden, die beispielsweise eben sagen, ich habe ein Unternehmen selber aufgebaut, ich habe es gegründet, ich musste es selber finanzieren, ich musste dafür einen Kredit aufnehmen und das alles mit Zinsen abbezahlt. Und ich habe gar kein Verständnis, wenn irgendeiner auf die Tränendrüse drückt und sagt, er empfindet das als eine Zumutung, auf einen fertigen Betrieb, der gut läuft und Gewinne abwirft, ein bisschen Steuern bezahlen zu müssen, wenn er den übergeben bekommt. Ja, manche sagen sogar, wenn die das so schlimm finden, sollen sie es mir geben. Ich führe das Unternehmen gerne weiter und zahle auch noch was dafür am Ende. Und das ist ja ein gutes Beispiel, um zu sehen, ja, natürlich unterstützen uns auch Leute, die sagen, jawohl, mehr Umverteilung oder so, aber das ist gar keine Voraussetzung bei Finanzwende, sondern man kann auch ganz anders an die Sachen rangehen.
Aber ist ein Wert wie Anständigkeit etwas, von dem du sagst, das geht verloren jetzt in dieser Zeit oder es ist auf dem Rückmarsch quasi?
Na, ich würde mich mal dazu hinreißen lassen zu sagen, wir sind ja schon in der Zeit, wo die Ellenbogen wieder stärker ausgefahren werden, also wo auch das raue gesellschaftliche Umfeld auch verbal dazu führt, dass wieder stärker sich abgegrenzt wird. Man markiert sein Revier, man will teilweise auch mit nationalistischen Tönen, wir gegen die anderen, ne? Also ganz viele Diskurse laufen über, es geht zu viel Geld ins Ausland und so weiter und so fort. Und natürlich sickert sowas dann immer auch in Steuer- und Verteilungsdiskurse mit rein. Ja, dass es Leute gibt, die der festen Überzeugung sind, also dass sie einmal im Jahr irgendwie zu Weihnachten in der Kirche was in die Kollekte reinwerfen, sei eigentlich schon eine große Leistung an der Gesellschaft. Und dass jetzt noch jemand komme und von ihnen noch Steuern haben wolle, ist eigentlich eine Verletzung des Leistungsprinzips. Und stattdessen solle man mal irgendwelche faulen Leute ein bisschen aufscheuchen. Und jetzt muss man nicht immer auf die obskursten Stimmen in der Gesellschaft hören. Aber ich würde schon sagen, hier geht es auch darum, ein bisschen was Grundsätzliches gerade zu rücken, eine gerechte Steuererhebungspraxis dient einfach auch dem Zweck, dass wir ja fair unsere gemeinschaftlichen Aufgaben finanzieren können. Und wenn die Lücken bei einigen kleiner wären und der Anteil dessen, was uns widerrechtlich flöten geht, im Jahr kleiner wäre, dann müssten wir vielleicht auch nicht über Steuer- und Abgabenerhöhungen an anderer Stelle reden, sondern hätte die Politik auch Spielräume, wirklich mal über Entlastung zu sprechen.
Ich würde auch gerne ergänzen, dass ich nicht über den Begriff Anständigkeit sprechen würde, sondern die Frage, bin ich Demokratin oder bin ich das nicht? Also schon um das Grundprinzip unserer Gesellschaft, ein Mensch, eine Stimme. Wollen wir in einem Land leben, wo diese Regel gilt oder wollen wir in einem Land leben, wo für sehr reiche Menschen Gesetze nicht gelten? Und das könnte man annehmen, wenn man auf Cum-Ex guckt. Das kann man annehmen, wenn man auf Erbschaftssteuer guckt. Und da muss sich, glaube ich, jede und jeder fragen, ist das so, wie ich Demokratie verstehe, dass man ab einem Erbe von 26 Millionen Euro einfach in eine andere Kategorie fällt und sich nicht mehr so am Gemeinwesen beteiligen will, muss oder möchte ich das nicht? Und das ist, glaube ich, die Frage aus meiner Sicht.
Da hast du sicherlich recht. Trotzdem plädiere ich für meinen Begriff der Anständigkeit, weil das, glaube ich, auch nochmal ein Stück drüber hinausgeht, aber aus meinem Verständnis.
Ich glaube, Demokrat zu sein, ist eine sehr anständige Angelegenheit. Vielleicht
auch. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Widerspricht sich.
Das wäre ein Kompromiss, den ich mitgehen würde. Und ich kenne auch Unternehmer, wie Kevin sie gerade beschrieben hat, ein Hamburger Unternehmer, der irgendwann mal vor laufender Kamera gesagt hat, also er würde lieber das Geld spenden als Steuern zahlen, weil er ja viel besser wüsste, wie der Staat als der Staat, wie man das Geld verwendet. Und das ist durchaus ein sehr undemokratischer
in der Tat
Blick tatsächlich. Und da geht es nämlich nicht mehr um die Frage, wie viele Köpfe bin ich? Und das ist unabhängig davon, wie viel Geld oder wie viele Arbeitsplätze ich in meinem Unternehmen habe, sondern es geht, wenn ich das richtig heraushöre, bei euch darum zu sagen, jeder Mensch, egal wo er in der Gesellschaft steht, sollte eine Stimme haben und das gleiche Recht, unabhängig davon, wie er privilegiert ist von seinen Vätern oder Vorvätern oder Voreltern letztendlich.
Und auf dieser Grundlage kann man ein Hochsteuerland oder ein Niedrigsteuerland sein, um es auf die Spitze zu treiben, ne? Also erstmal geht es darum, dass eben dieses Gleichbehandlungsprinzip da ist. Ja? Auch jemand, der findet, eigentlich könnten Steuersätze niedriger im Land sein, sollte dafür eintreten, dass es nicht für einige wenige die Möglichkeit gibt, einfach unter dem System durchzuflutschen und gar nicht zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen zu werden. Das ist das Grundprinzip, worum es geht. Und auf dieser Grundlage kann dann politisch gestritten werden, über wofür geben wir Geld aus und wie viel wird davon genau benötigt.
Aber dann sind wir ja wieder bei euren Mitgliederinnen, die ihr habt. Ne? Also eine breite Community, die euch trägt. Und ich habe das, wenn ich das auf der Webseite richtig gesehen habe, Wiebke, mit 5 Euro im Monat kann ich ja Fördermitglied werden. Ist das ein Beitrag, der als Minimum ist, oder ist das für alle 5 Euro?
Nee, also wir haben so einen schönen Regler auf der Webseite, wo man dann einstellen kann, 5 Euro oder 10 oder vielleicht auch mehr. Und es gibt auch Fördermitglieder, die bei uns mit 1.000 Euro im Monat Mitglied sind. Das ist natürlich jetzt nicht die Mehrheit, aber die meisten sind schon eher mit 60 bis 120 oder 240 Euro im Jahr dabei. Aber von daher kann man das selbst wählen. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir Spenden haben, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir uns auch der wirklich finanzstarken Finanzlobby entgegenstellen können und irgendwie überhaupt agieren. Aber es ist natürlich auch wichtig, so viele Menschen im Verteiler zu haben und Menschen, die unsere Petitionen unterstützen, die unsere Inhalte verbreiten, die uns zur Seite stehen und uns auch Feedback geben, uns Infos reingeben, Hilfe anbieten. Also das ist durchaus mehr als nur, wir fragen immer mal wieder nach Geld und dann kommt was zurück, sondern es geht auch tatsächlich darum, das Wissen und diese Gemeinschaft zu finden.
Also es geht auch um diesen Community-Gedanken. Mhm. Je mehr Menschen ihr seid, das ist ja so ein Denken auch von den Volksparteien zu sagen, wir haben so und so viele Mitglieder, wir repräsentieren so und so viele Menschen. Das ist euer Ziel und damit auch wirklich ein breites Spektrum der Gesellschaft abzudecken. Aber trotzdem vermute ich, habt ihr ja eher Menschen bei euch in der als Mitglieder, die eher so aus der bürgerlichen Mitte kommen, gut ausgebildet, Abitur, Studium, die sich wahrscheinlich intellektuell damit auseinandersetzen. Habt ihr Planung, das auch noch breiter in wirklich die prekären Verhältnisse zu bringen? Weil das sind ja die Menschen, die noch mehr unter diesen Finanzmärkten leiden, als jetzt vielleicht ein doppelverdienendes Ehepaar aus Berlin-Mitte, das mit ein paar ETFs sich so ein bisschen das Gehalt aufbessert.
Ja, also erstmal würde ich ja sagen, es gibt für Organisationen wie unsere auch immer noch Unterstützungsmöglichkeiten unterhalb des Levels, ich gebe Geld, manche können das ja auch einfach im Moment gerade nicht, und für eine Kampagnenorganisation ist Öffentlichkeit, also Schwarmöffentlichkeit natürlich was ganz Wesentliches, ne? Und insofern die Menschen, die uns folgen auf unseren Kanälen in den sozialen Medien, die den Newsletter abonnieren, sind auch ganz wichtig, weil es sind Botschaftenträgerinnen und Träger für unsere Informationen, ne? Wir sind Kampagnenorganisation, das heißt, wir arbeiten auf Veränderungen hin, aber wir lobbyieren ja nicht die ganze Zeit die Politik, dann bräuchten wir gar keine Öffentlichkeitsarbeit im engeren Sinne. Dann müssten wir nur ganz viele Termine zum Gespräch im politischen Berlin machen und denken, dass unsere Argumente allein reichen, aber Argumente allein reichen eben oftmals nicht, sondern es muss verdeutlicht werden, dass es ein breites öffentliches Interesse gibt und das sehen wir auf den entsprechenden Kanälen. Und klar, viele kommen auch dann lebensweltlich zu uns, weil sie merken, dass die interessieren sich nicht von Hause aus für alles Mögliche, was Finanzmärkte und Finanzen betrifft, sondern die haben einen Berührungspunkt über etwas, was sie erlebt haben, zum Beispiel, weil sie, ohne es zu wollen, einen Kredit noch oder eine Kreditversicherung aufgeschwatzt oder untergejubelt bekommen haben, als sie einen Ratenvertrag irgendwo abgeschlossen haben und dann merken, das ist ja gar nicht reguliert. Ja, also Wahnsinn, was ich hier eine Kreditausfallversicherung, die einfach mit reinkommt. Da haben wir uns beispielsweise drum gekümmert. Das kann jetzt nicht mehr mit einem Kauf mit verkauft werden und darüber sind Leute auf uns aufmerksam geworden und da verrate ich jetzt auch keine Geheimnisse, wenn ich sage, ich kann mir gut vorstellen, dass wir sowas in Zukunft, auch was private Überschuldung beispielsweise angeht, weiter angehen, wo wir ja sehen, ne, da fehlt es an Beratungsinfrastruktur, was Schuldnerberatung angeht. Da gibt es aber auch Systeme, gerade was die Payments-Infrastrukturen angeht, wo Leute systematisch reingezogen werden. Das ist für viele ein sehr persönliches, auch sehr schambehaftetes Thema, wo wir versuchen werden, das aufzubrechen.
Kevin, zum Schluss, Kevin und Wiebke, zum Schluss noch eine persönliche Frage, wenn du erlaubst. Ja. Als du damals aufgehört hast, hatte das mit deiner Gesundheit zu tun, es hatte aber auch am Ende mit deiner Sicherheit als Politiker zu tun. Du hast gesagt, ich fühle mich quasi nicht mehr sicher. In diesen Zeiten, wo wir ein Erstarken am rechten Rand haben, ehrlich gesagt ja nicht nur offensichtlich am rechten Rand, wo der Ton immer rauer wird, du hast es erwähnt, fühlst du dich da sicher?
Ich fühle mich im Großen und Ganzen sicher. Das ist mir auch als Politiker so gegangen. Es ist mir mehr aufs Gemüt damals geschlagen, wie sich die Bedingungen zum Politikmachen insgesamt, nicht nur für mich, verändert haben. Es ist einfach, ich bin Demokrat durch und durch und finde das einfach oder fand das auch schwer erträglich, quer durchs Land unterwegs zu sein und zu erleben, wie ganz normale Leute wochenlang am Abendessentisch mit ihrer Familie abwägen müssen, ob sie eine Kandidatur für einen Gemeinderat machen, weil sie mittlerweile davon ausgehen müssen, dass das was mit ihrem Ansehen im Ort, ihrer Sicherheit, mit der Art, ob ihre Kinder im Kindergarten von der Seite blöd angemacht werden oder nicht, zu tun hat. Und das finde ich eine hochgradig unangenehme und alarmierende Entwicklung. Ja, natürlich, dass wenn man sich politisch exponiert, dass man dann in den Diskurs geht, damit auch Widerspruch erntet, auch harten Widerspruch. Ganz normal, das gehört alles dazu. Aber die Grenzüberschreitung, die den öffentlichen Diskurs mittlerweile begleiten, die finde ich unappetitlich. Aber natürlich komme ich auch für mich zu der Abwägung, zurückziehen, Schwanz einziehen, ins stille Kämmerlein gehen, kann ja auch nicht die Antwort sein, weil dann glauben diejenigen, die den Diskurs so versauen, sie hätten gewonnen und auch noch recht und das Gefühl sollen sie natürlich nicht haben.
Kevin Kühnert, Wiebke Joanning, toll, dass ihr bei uns wart.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.